D-Radio Wissen. Update.
Es wird kalt in der Nacht. Und was ist mit den Kindern? Hier gibt es 2 oder 3 Monate alte Babys. Was mit denen passiert, ich weiß es nicht. Es ist kalt.
Während in Europa viel über Zahlen gestritten wird, haben Flüchtlinge vor allem im Grenzgebiet zwischen Serbien und Ungarn ganz konkrete Sorgen. Der Umgang mit den Flüchtlingen in Europa, darum geht es erstmal hier im Update bei D-Radio Wissen mit Peter Neuhaus.
Update. Das ist Verzweiflung, eine Überforderung, eine Wahnsinnsüberforderung. Es ist sowieso ein kleiner Machtkampf auch, politisch. Und das wirkt sich so weit aus, dass hier die Organisationen zum Teil auch sehr alleingelassen werden.
Diese Helferin ist aus Deutschland nach Ungarn gekommen, um sich um die Menschen an der Grenze zu Serbien zu kümmern. Da sind auch heute wieder mehrere hundert Flüchtlinge über ein altes Bahngleis gekommen, da wo es noch eine Lücke im ungarischen Grenzzaun aus Stacheldraht gibt. Auch wenn sie jetzt in einem EU-Land sind, in Ungarn wollen sie nicht bleiben.
We came from far away and our way is long and so hard.
Wir kamen von weit her und unser Weg ist lang und hart. Und jetzt sagen sie uns, dass das 2 bis 3 Tage dauert, bis wir die nötigen Papiere bekommen. Wir verlieren Zeit, wir verlieren unsere Gesundheit. Wir sind müde und wollen keine Zeit verlieren. Wir wollen nach Deutschland.
Spend our way until Germany.
Aus einem Aufnahmelager hatten sich in der Nacht etwa 200 Menschen auf den Weg gemacht, grobe Richtung Österreich. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Flüchtlinge, die zu Fuß auf einer Autobahn unterwegs waren, wurden mit Bussen zurück ins Lager gebracht. Inzwischen haben sich aber wieder 2 Gruppen zu Fuß auf den Weg gemacht. In Budapest gab es Rangeleien am Ostbahnhof, wo viele Flüchtlinge in Züge einsteigen wollten. Nach ungarischen Medienberichten sind mittlerweile wieder mehrere hundert Asylsuchende mit dem Zug Richtung Westen unterwegs. Ungarn steht im Moment im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Unwürdige Verhältnisse herrschen aber zum Beispiel auch weiterhin auf der griechischen Insel Lesbos. Nach offiziellen Angaben hängen da bis zu 18.000 Flüchtlinge fest. Eine große Fähre hat heute immerhin einige ans Festland gebracht. Weil aber noch viel mehr mitfahren wollten als möglich, gab es auf Lesbos wieder Ausschreitungen. Der zuständige Minister in der griechischen Regierung sagte, die Insel sei einer Explosion nahe. In München ist es dagegen heute deutlich ruhiger geworden. Bisher sind noch einmal etwa 900 Flüchtlinge am Bahnhof angekommen. Sie sollen weiter verteilt werden. Gestern waren schon Sonderzüge eingesetzt worden. Besonders viele Flüchtlinge kamen so in Dortmund in Nordrhein-Westfalen an. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft.
Die Bayern haben sozusagen die weiße Fahne gehisst. Jetzt liegt eine große Last zusätzlich noch auf Nordrhein-Westfalen.
Kraft glaubt nicht, dass es bei 800.000 Flüchtlingen in diesem Jahr bleibt und hat deutlich mehr Hilfe vom Bund gefordert. Die SPD-Politikerin würde ein Gipfeltreffen zwischen Bund und Ländern gerne vorziehen. Es ist für den 24. September geplant. Am allerwichtigsten ist laut Kraft, dass die Asylverfahren schneller laufen.
Wir brauchen hier dringend ganz schnell mehr Entscheider. Kriegen wir beschleunigte Verfahren, hätten wir eine große Entlastung. Das ist der Schlüssel, das ist der Flaschenhals und der muss beseitigt werden.
Um Zahlen macht sich auch die Bundesregierung weiter Gedanken. Die erwarteten 800.000 sind auf Dauer zu viel. Da sind sich die Politiker weitgehend einig. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sagte im ZDF, dass Deutschland aber viel leisten kann.
Wenn Sie mich fragen, ich glaube, dass wir mit sozusagen einer Größenordnung von 500.000 für einige Jahre sicherlich klarkämen. Ich habe da keine Zweifel, vielleicht auch mehr. Aber einfach so zu tun, da sind die starken Deutschen und der Rest Europas kann sagen, wir sind nicht zuständig, das geht nicht.
Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat noch einmal mehr Einsatz von anderen EU-Ländern gefordert, nach einem Treffen mit dem schwedischen Ministerpräsidenten.
Wir sind Schweden und Deutschland der Meinung, dass wir verbindliche Zahlen von Flüchtlingen brauchen, die dann auch fair auf die Mitgliedstaaten verteilt werden. Davon sind wir leider weit entfernt.
Deutschland und Schweden sind zurzeit die beiden EU-Länder mit den meisten Flüchtlingen. Auch das Flüchtlingshilfswerk der UNO verlangt, die Menschen in Europa besser zu verteilen. Eine Sprecherin sagte heute, es könne keine deutsche Lösung geben für ein europäisches Problem. Dass im Moment so viele syrische Flüchtlinge kommen, liegt laut UNO vor allem daran, dass ihre Not größer wird. Die meisten sind vor dem Bürgerkrieg in Nachbarländer geflohen. Da bekommen sie aber inzwischen deutlich weniger Hilfe. Vor allem, weil die reichen Länder der Erde zu wenig spenden. Das Welternährungsprogramm musste zum Beispiel die Hilfe für mehr als 200.000 Syrer streichen, die in Jordanien untergekommen waren, weil das Geld fehlt.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Sterntaucher kommentiert auf tagesschau.de einen Artikel zum Thema Deutschland packt 500.000 Flüchtlinge pro Jahr so. Damit das klar ist, ich bin ein entschiedener Vertreter des Rechts auf politisches Asyl und auch für ein Einwanderungs- und Integrationsgesetzespaket. 500.000 Flüchtlinge pro Jahr und das über Jahre halte ich aber für nicht verkraftbar. Die jetzige Menschenwelle packen wir, aber die Fortsetzung einer solchen Masseneinwanderung würde unser Land so sehr verändern, dass die Deutschen es am Ende nicht wiedererkennen würden. 200 Menschen machen sich auf den Weg von Ungarn nach Österreich. Civis42 schreibt dazu auf tagesspiegel.de: Die Art der Behandlung der Flüchtlinge durch die ungarischen Behörden ist mit den Grundwerten der europäisch-christlich-abendländischen Wertegemeinschaft unvereinbar und erinnert mehr und mehr an die Handlungsweise untergegangener Diktaturen im vorigen Jahrhundert. Und Herr Lepsius meint, die Zustände bei der Registrierung und die vorläufige Unterbringung mögen in Ungarn nicht ideal sein, aber sie sind gewiss besser als die Zustände in Syrien oder dem Irak selbst und auch als im Libanon oder der Türkei.
Was sonst noch wichtig war?
Die Hilfe für Flüchtlinge stand auch im Bundestag im Mittelpunkt bei den Beratungen über die Staatsausgaben im nächsten Jahr. Finanzminister Wolfgang Schäuble will trotz der Mehrausgaben keine Kredite aufnehmen. 6 Milliarden Euro sollen zusätzlich fließen für die Flüchtlingshilfe.
Und die Aufgabe stellt sich jetzt. Und wir werden sie jetzt bewältigen und wir müssen sie auch jetzt finanzieren und wenn möglich ohne neue Schulden.
Politiker aus der Opposition sind mit Schäubles Ausgabenplan nicht zufrieden. Sie fordern zum Beispiel mehr Investitionen. Dietmar Bartsch von den Linken findet, dass sich die Bundesregierung nicht darauf ausruhen sollte, dass der Haushalt wohl ohne neue Schulden auskommt.
Denn wir sind doch aktuell die Profiteure davon, dass es einen niedrigen Euro gibt, dass es extrem niedrige Zinsen gibt und dass es niedrige Rohstoffpreise gibt. Das sind die Ursachen und nicht die tolle Politik, die sie ja machen.
Wieder Pilotenstreik bei der Lufthansa. Etwa jeder zweite Langstreckenflug fällt heute aus. Betroffen sind vor allem Passagiere, die von Frankfurt und München aus fliegen wollten. Eine Lufthansa-Sprecherin kritisierte die Pilotengewerkschaft Cockpit.
Wir schätzen das so ein, dass die Vereinigung Cockpit unseren Kunden, unseren Mitarbeitern, allen anderen Beteiligten Dinge zumutet, die nicht mehr zumutbar sind.
Die Lufthansa versucht, den Streik zu kippen. Die Fluggesellschaft hat beim Arbeitsgericht Frankfurt eine einstweilige Verfügung beantragt, weil sie den Streik für unrechtmäßig hält. Morgen wollen die Piloten auch Flüge auf der Kurz- und Mittelstrecke ausfallen lassen. Die Gewalt zwischen der Türkei und der kurdischen PKK wird heftiger. Die türkische Armee hat 2 Spezialkommandos in den Nordirak geschickt, dahin, wo viele Kämpfer der PKK ihr Versteck haben. Ein Armeesprecher sagte, dass es ein kurzer Einsatz werden soll. Gestern hatte die türkische Luftwaffe Einheiten der PKK bombardiert mit mehr als 40 Kampfflugzeugen. Dabei sollen bis zu 40 Kämpfer getötet worden sein. Die PKK antwortete heute mit Anschlägen. Im Osten der Türkei explodierte eine Bombe unter einem kleinen Bus der Polizei. Mindestens 12 Polizisten wurden getötet. Im Südosten wurde ein Fahrzeug der Armee mit einer Rakete beschossen. 4 türkische Soldaten wurden verletzt. Die türkische Regierung und die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hatten im Juli ihren Friedensprozess für beendet erklärt. Seitdem hat es schon mehrere Anschläge der PKK und Luftangriffe der türkischen Armee gegeben.
Was noch wichtig wird.
Die Debatte darüber, welche Länder in Europa wie viele Flüchtlinge aufnehmen, wird auch morgen weitergehen. Dann will EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker einen Vorschlag zur Verteilung machen. Dabei geht es um 120.000 Menschen. Damit sollen vor allem Griechenland, Italien und Ungarn entlastet werden. Die 3 Länder, über die die meisten Flüchtlinge in die EU kommen. Umweltschützer dürfte morgen ein Urteil in den Niederlanden interessieren. Das höchste Verwaltungsgericht entscheidet über ein Kohlekraftwerk von RWE. Seit Jahren wehren sich deutsche und niederländische Umweltverbände und Kommunen gegen das Kraftwerk in Eemshaven an der Emsmündung. Sie fürchten Schäden für die Natur, vor allem für das Wattenmeer. Das Kraftwerk steht an der Küste nahe der deutsch-niederländischen Grenze in etwa auf Höhe der Nordseeinsel Borkum.
Und sonst in der Welt?
Eigentlich wollten Bon Jovi kommende Woche zum ersten Mal in ihrer Karriere in China auftreten, doch daraus wird wohl nichts. Wie die Financial Times berichtet, wurden die Konzerte der US-Band in Shanghai und Peking kurzfristig abgesagt. Der Grund ist laut der Zeitung, dass den chinesischen Behörden erst jetzt aufgefallen ist, dass die Musiker bei einem Auftritt vor 5 Jahren ein Bild des Dalai Lama gezeigt haben. Bon Jovi sind nicht die einzigen, deren Konzerte abgesagt wurden, weil sie Sympathien für das geistige Oberhaupt der Tibeter oder ein unabhängiges Tibet gezeigt haben. Ähnlich erging es auch schon Oasis 2009 und Maroon 5 vor wenigen Wochen.
Die Führung in Peking sieht den Dalai Lama als Staatsfeind. Bei den Feiern zum 50. Jahrestag der autonomen Region Tibet heute in Lhasa hat ihm ein führendes Mitglied des Politbüros wieder vorgeworfen, die Einheit Chinas zu untergraben. Der Dalai Lama lebt seit 1959 im Exil in Indien. In Papua-Neuguinea könnte es eine Hungerkatastrophe geben. Das befürchtet Ulrich Delius, Asienreferent der Gesellschaft für bedrohte Völker. Er sagte, bis zu 1,8 Millionen Ureinwohner in dem Inselstaat benötigten humanitäre Hilfe. Dürre und Frost haben große Teile der Ernte zerstört. In vielen Regionen in Papua-Neuguinea hat es seit Monaten nicht geregnet. Das liegt wohl am Klimaphänomen El Niño, das nach Ansicht von Meteorologen dieses Jahr besonders ausgeprägt ist. Am stärksten betroffen ist das unwegsame Hochland im Landesinneren Papua-Neuguineas, in dem 80% der Einwohner des Landes leben. Delius vermutet, dass Zehntausende von ihnen in die Städte abwandern werden, was zu sozialen Problemen und gewaltsamen Auseinandersetzungen führen könnte. Bei der Frage nach dem Schicksal der 43 verschwundenen Studenten in Mexiko hält die Polizei an ihrer Version der Ereignisse fest. 100 Ermittler könnten sich nicht täuschen, erklärte ein leitender Polizist in einem Radiointerview. Damit wies er die Kritik einer unabhängigen Untersuchungskommission an den Ermittlungen zurück. Er betonte, die Polizei vertraue der Kriminaltechnik. Die Kommission war zu dem Schluss gekommen, dass die Studenten nicht auf einer Mülldeponie getötet und verbrannt worden sein könnten. So hatte es die Polizei dargestellt. Was genau mit den Studenten passiert ist, ist immer noch nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass sie von korrupten Polizisten für eine rivalisierende Gang gehalten und deshalb ermordet wurden. Es gibt aber auch die Theorie, dass die Studenten unwissentlich größere Mengen Drogen gestohlen haben.
Wissensnachrichten.
Dass Omas gut für Enkel sind, das weiß jeder, der schon mal bei seiner Oma länger fernsehen durfte als zu Hause und so viel Schokolade essen konnte, wie er wollte. Aber Omas sind nicht nur für Enkel toll, sondern sie sollen auch dafür verantwortlich sein, dass es langfristige Paarbeziehungen gibt. Veronika von Borries aus den Wissensnachrichten, wie kommt denn diese These zustande?
Also diese neue Idee, dass Omas und Paarbeziehungen zusammenhängen, die geht zurück auf eine ältere Forschungsmeinung, die Großmutterhypothese. Die beantwortet eine wichtige Frage, nämlich, was bringt es den Menschen evolutionstechnisch Frauen durchzufüttern, die selbst keine Kinder mehr bekommen können.
Und was bringt es?
Omas sind wichtig für die Aufzucht ihrer Enkel. Und je länger die Omas leben, desto mehr Enkel können sie im Laufe ihres Oma-Daseins betreuen. Die Forscher sagen, langfristig haben sich so bei Menschen Gene durchgesetzt, die ein langes Leben und damit auch bei den Frauen eine lange Lebenszeit nach der Menopause fördern.
Und was hat das dann mit den Paarbeziehungen zu tun?
Naja, nur weil die Menschen länger leben, hat sich bei den Frauen ihre Fruchtbarkeitsperiode nicht geändert. Das heißt für die Männer, durch die längere Lebenszeit gibt es nicht nur junge Männer, die um die fortpflanzungsfähigen Frauen konkurrieren, sondern auch immer mehr ältere Männer, die das auch tun. Und das führt zu Stress und letztlich zu Gewalt.
Und das will keiner.
Nee, und deshalb, so die These, hat man sich eben irgendwann geeinigt, dass jeder Mann eine Frau bekommt und fertig. Das führt zu weniger Stress und alle können sich in Ruhe fortpflanzen.
Also sind Paarbeziehungen evolutionstechnisch so eine Art Stressvermeidung im Kampf um fruchtbare Frauen. Machen wir mal einen Themensprung. In den Wissensnachrichten ging es heute auch um Bildung. Und zwar um die Frage, ob Jungs darunter leiden, dass es an den Schulen in Deutschland mehr Lehrerinnen als Lehrer gibt. Was ist da der Forschungsstand?
Also es gibt eine neue Überblicksstudie von einem Berliner Bildungsforscher und der sagt, der Bildungserfolg von Jungen hängt nicht damit zusammen, welches Geschlecht ihre Lehrer haben oder ob es mehr Lehrer oder Lehrerinnen an den Schulen gibt.
Aber es ist doch eine Tatsache, dass Jungs tatsächlich im Schnitt schlechtere Noten haben.
Ja, aber das hängt eben nicht mit dem Geschlecht ihrer Lehrer zusammen. Der Experte hat sich unter anderem mal den Abstand zwischen den Schulnoten von Jungs und Mädchen zwischen 1914 und heute angeschaut. Vor 100 Jahren gab es ja deutlich mehr Lehrer als Lehrerinnen an den Schulen. Aber siehe da, es hat sich in der Zeit eigentlich nichts getan. Die Jungs hinkten schon damals hinterher.
Und wenn das damals schon so war, warum fällt das jetzt erst auf?
Aufgefallen ist das schon früher, aber es galt einfach nicht als Problem. Im Gegenteil, es galt als normal und auch als gesund für Jungen, sich nicht allzu sehr mit Sachen zu befassen, die sie nicht interessieren. Also zum Beispiel mit Lateinvokabeln. Und in gewisser Weise gilt das ja heute auch noch. Also es ist einfach uncool für Jungs, Streber zu sein. Aber heute spielen Schulnoten plötzlich eine ganz andere Rolle und da wird das dann schnell zum Problem gemacht, wenn die Jungs nicht so gut in der Schule sind.
Vom Thema Schule zum Thema Schlafen. Allerdings geht es in der nächsten nächsten Meldung um den Schlaf von Siebenschläfern.
Ja, denn die können auch richtig faul sein. Sie fangen ihren Winterschlaf manchmal sogar schon im Juli oder sogar im Juni an. Aber das nur in Jahren, in denen es besonders wenig Buchensamen gibt. Diese Buchensamen, die brauchen die Siebenschläfer, um ihre Jungen hochzupäppeln. Gibt es keine Buchensamen, pflanzen sie sich nicht fort, sondern schlafen. Rausgefunden haben das Wildtierökologen der Uni Wien. Sie kommen zu dem Schluss, dass Siebenschläfer den Winterschlaf sehr viel variabler einsetzen als bisher angenommen. Und das offenbar mit Erfolg, denn einige Tiere werden bis zu 12 Jahre alt.
Veronika von Beuys mit dem Besten aus den Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Heute Nacht bleibt es fast überall in Deutschland trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 4 Grad. In der Mitte und im Süden gibt es Nebel. Morgen kann es im Osten einzelne Schauer geben. Ansonsten ist es heiter bis wolkig und meistens trocken. Im Süden sogar sonnig. 17 bis 23 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.